mutig gemeinsam. Ich bin an diesem Thema noch dran, wenngleich das ein Thema ist, das immer wieder in Predigten vorkommt. Erfahrenen Predigthörern ist das vielleicht schon mal aufgefallen. So Gemeinschaft kommt ab und an mal in Gemeinden vor. Also sowohl Gemeinschaft als auch das Thema einer Predigt. Aber bei mir hallt noch das Fest von gestern Abend nach. Und deshalb dachte ich, das ist gut, dieses Wochenende einfach nochmal an diesem Thema dran zu bleiben. Ich finde es grundsätzlich gut, an diesem Thema dran zu bleiben, und ich glaube, wir brauchen das auch als Gemeinde. So, neulich hat mich mal jemand gefragt, was braucht Gemeinde nach Corona? Also ich glaube, Gemeinde braucht nach Corona dasselbe wie vor Corona. Ja, wir brauchen unseren Herrn und wir brauchen Gemeinschaft. Und beides ist nicht voneinander zu trennen. So, was Gemeinde aber in besonderem Maße braucht, ist vielleicht das, was in besonderem Maße weggebrochen ist. Und in besonderem Maße ist ein Teil von Gemeinschaft, glaube ich, in der Zeit abgebrochen. So, was, jetzt weiß ich nicht, was du für ein Typ Mensch bist. Ob du Typ Mensch Bart in der Menge bist oder vielleicht eher, er ging auf einen einsamen Berg, um zu beten. Aber ich finde, beides hat seine Berechtigung. Und beides hat seinen Platz in Gemeinschaft. Aber deshalb bleibt auch eine Sache, die wir nicht ganz übersehen dürfen, wenn wir als Gemeinden über das Thema Gemeinschaft nachdenken. Gemeinschaft bleibt immer ein Wagnis. Weil Gemeinschaft heißt, du gehst durch deine Tür und triffst auf andere Menschen und die sind anders. So, jetzt sind wir ja alle mutig. Deshalb seid ihr heute Morgen da. Ja, Glauben ist ja auch kein Ponyhof. Mit Gott unterwegs zu sein ist und bleibt auch ein Wagnis. Weil stell dir vor, Gott ist auch nicht immer deiner Meinung. Ja, wenn Gott immer deiner Meinung ist, dann hast du nicht Gott, sondern einen Götze, fürchte ich. So, das heißt, spätestens da, wo du an den Punkt kommst, wo dir auffällt, dass Gott nicht immer deiner Meinung ist, und das Blöde ist, er ist Gott, da wird Glauben ein Wagnis. Und genauso ist es auch mit der Gemeinschaft, trotz aller gegenseitigen Bekundungen. Ja, das ist ein guter Weg, trotz aufbauender Erfahrungen wird dein Glauben, wird Gott dich immer wieder herausfordern. So, jetzt könnte ich eine Nebentür aufmachen, das ist immer gefährlich in Predigten, und mal eben sagen, guck mal jetzt nach Syrien oder in diese Erdbebengebiete. Ja? Schaut euch mal an, was da passiert und was macht das mit eurem Gottesbild? Macht das was? So ein Gedanke, der bei mir nachhallt, wenn ich auf die letzten Jahre schaue, dann, dass Herausforderungen uns oft da treffen, wo wir sie am wenigsten erwartet hätten. So, ich hätte als Gemeinde immer gedacht, dass wenn Gott uns irgendwo in die Prüfung führt, dass es dann etwas ist, was von außen auf uns einprasselt. Ich meine, okay, Corona kam von außen, aber es hat uns in unserem Kern getroffen, nämlich bei der Gemeinschaft. So, wir mussten neue Formen für Gemeinschaft finden. Das ist auf der einen Seite das Starke. Herausforderungen haben immer Potenzial. Aber gleichzeitig sind uns dabei auch erfahrene Formen von Gemeinschaft. Das war schon immer so. Man kommt zusammen und man begegnet sich. Weggebrochen. Es muss uns bewusst sein, dass wir als Christen ein Wagnis eingehen, wenn wir uns zu einem lebendigen Leib zusammenstellen lassen. Ich habe es letzte Woche auch schon erzählt, wir hatten Familienurlaub. Und Familienurlaub, es ist erstaunlich, so eine Familie tickt an vielen Stellen, glaube ich, so erfahre ich meine Familie, vielleicht ist deine anders, im Gleichschlag. So, entweder ist bei uns der Heilige Geist stark in unserer Gemeinschaft oder unsere Eltern waren gut darin, uns Kinder abzurichten. Ich weiß es nicht. Es ist kein so großes Wagnis, sich auf Gemeinschaft mit ähnlich gepolten Menschen einzulassen. Aber in einer Gemeinde, da prallen auch mal Welten aufeinander. Das kann herausfordern, das kann verunsichern. Weil ich komme ja in eine Gruppe, von der ich nicht jeden genauso gut einschätzen kann. Und das könnte an verschiedenen Stellen immer wieder zu einem Rückzug in meine Sicherheitszone führen. Oder da, wo ich meine Sicherheitszone verlasse, ganz schnell zu verhärteten Fronten. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das bin ich, so müsst ihr mich nehmen. Mich gibt's nur netto. Nee, mich gibt's nur brutto, mit allem, was dranhängt. So, jetzt könnte man sagen, ungeistliche Gemeinschaft. Das Irre ist, ich glaube, Gott hat sich das genau so ausgedacht. Das heißt, wir müssen irgendwie mit diesem Gesamtpaket umgehen. So, wenn Gott uns da reingestellt hat, wenn das sein Auftrag ist, aber wenn er sich eine Gemeinschaft vorstellt, die geistliche Gemeinschaft ist mit allem Ungeistlichen, was ich damit reintrage. Und ihr vielleicht auch. Und das kommt zusammen. In einem großen, manchmal wunderbaren und manchmal explosiven Gemisch. Dann muss sich Gott doch was Gutes dabei gedacht haben. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Runde durch die Bibel. So, Gott schuf den Menschen als Gegenüber, heißt das. Wir fangen mal vorne an, ja? Das ist gut. Nach seinem Bild. So, und er stellt fest, dass die Tiere für Adam kein ausreichendes Gegenüber darstellen. Und daraufhin schafft er Eva. Also, beliebig viel Differenz scheint Gemeinschaft auch nicht auszuhalten. Es gibt die Menschen, die sehr gut mit einem Haustier leben können. Aber da merkt man auch, dass die Haustiere sehr, dann oft sehr stark vermenschlicht werden. Bis dahin, dass den Haustieren auch ein Platz zukommt, wo ich sagen würde, oh, ich finde es schön, dass du deine Katze so magst. Aber sie bleibt ein Haustier. Immer wieder im Laufe der Geschichte tritt Gott mit einzelnen Menschen in Kontakt. Ich habe neulich Abraham bemüht. Und Gott gibt ihm Verheißungen und Segen. Auch nicht ohne Zweck und Ziel, denn Verheißung und Segen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, dürfen ja von ihm aus weitergehen. Wir können also die Prinzipien, Gott ruft in Gemeinschaft zu sich oder Gott segnet Gemeinschaft, so ganz weltliche Gemeinschaft, Gemeinschaft in der Gemeinde, also weltlich im Sinne von hier auf der Welt, nicht auseinanderreißen. Da, wo Gott in Gemeinschaft ruft, da segnet er auch. Da, wo Gott segnet, darf auch Gemeinschaft wachsen. Und in seinem Segen, da steckt immer auch die Erinnerung, Gott ist mit euch. Er ist treu und er will mit euch euer Leben gestalten, will euch zu seinem guten Ziel führen. So, das erzählt die Abrahamsgeschichte. Das steckt da drin, herausgerufen von Gott und geführt. Und wenn sich Israel immer wieder an die Erzväter erinnert, immer wieder diese Geschichten anschaut und sagt, wie war denn das, als Gott mit denen unterwegs war? Dann wird klar, natürlich, das ist ja der Segen, der auch auf uns liegt. Das ist ja derselbe Gott, der auch uns herausruft und ruft, der auch uns weiterführt. Mit allen Abgründen, die Geschichte hatte, mit allen Hochs und Tiefs. Ich finde das tröstlich. So, wir dürfen die Hochs und Tiefs auch erleben und sie müssen uns weder, müssen wir die Gemeinschaft zum höchsten Prinzip erheben, noch müssen wir sie verteufeln. Sondern sie bleibt das, was sie ist, von Gott eingesetzt. So, wer weiterliest, der weiß ja auch, dass das immer nicht immer alles uneingeschränkt funktioniert hat. Auch beim Volk Israel dann nicht. So, dann kommen die Propheten, die müssen dann mal wieder reinsprechen. Das Volk ist irgendwo auf Abwägen. Alles scheint schier sinnlos und dann schickt Gott seinen Sohn. Um wieder seinen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und Jesus erzählt uns von Gottes Reich, erzählt uns von seiner Liebe, zeigt uns, welche Macht Gott hat und landet für seine Liebe am Kreuz. So, wir sind immer ganz schnell bei dem Thema Schuld und Vergebung. Aber davor passiert ja schon ganz viel Begegnung auf Augenhöhe. Gott lässt sich herab, um seinen Geschöpfen auf Augenhöhe zu begegnen. Und schließlich schenkt uns Gott den Heiligen Geist. tut alles, damit der Kanal zwischen ihm und uns offen bleiben darf. Und Gott sucht, verzweifelt ist das falsche Wort, ja, ich glaube, Gott ist nicht verzweifelt. Aber es wirkt so, ja, Gott sucht schier verzweifelt die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Weil Gott eben nicht Gemeinschaft sucht, sondern weil Gott Gemeinschaft ist. Aber wir sind immer schnell dabei, Gott Eigenschaften zuzuweisen und zu sagen, also lieber Gott. Nein, Gott ist eben nicht der liebe Gott, Gott ist die Liebe. Gott hat auch nicht die Liebe in dem Sinne erfunden, sondern er ist sie. Und Gott hat auch nicht die Gemeinschaft als fixes Prinzip erfunden und gesagt, wäre doch eine gute Idee, ihr würdet euch mal zusammentun. Gott ist Gemeinschaft. So, die Dreieinigkeit bleibt übrigens auch eine Herausforderung. Es ist aber völlig egal, für wen. Die Dreieinigkeit bleibt immer eine Herausforderung. Im Grunde existieren nicht drei Personen unabhängig voneinander, die sich mal zusammenraufen und sagen, wir gründen jetzt ein Team, sondern es existiert eine göttliche Liebesgemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist eben kein fixes Konzept, das sich Gott ausgedacht hat. Es ist sein Wesen. Gott ist Gemeinschaft. Ich bemühe jetzt mal Kirchenvater Augustin. Das kommt, glaube ich, bei uns nicht so oft vor. Die Dreieinigkeit, sagt er, siehst du, wenn du die Liebe siehst. Denn drei sind der Liebende, der Geliebte und die Liebe. Da wäre die Gemeinschaft oder die Liebe als eigener Teil der Dreieinigkeit ausgeführt. Ein ewig einsamer Gott würde weder Freude noch Schönheit ausstrahlen. Der wäre einfach nur bemitleidenswert. Ein Gott, der sich Geschöpfe schaffen muss, um nicht mehr ganz so einsam zu sein. Das wäre doch armselig. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in ewiger Gemeinschaft, verschenken sich ewig aneinander. Du bist nicht dazu da, Gottes Bedürfnis nach Gemeinschaft zu stillen, sondern du darfst an der Freude, an dieser Begeisterung, an dieser Hingabe, die Gott in sich hat, teilhaben. Das heißt auch in den Gottesdienst kommen. Gemeinschaft mit diesem Gott erleben, der schon Gemeinschaft ist. Mit in diese Gemeinschaft hineingenommen zu werden. Im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus, ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Die Theologen arbeiten sich an der Frage ab, was das jetzt heißt, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein. Heißt das, dass der Mensch das Höchste ist in der Schöpfung? Oder heißt es, dass der Mensch trinitarisch geschaffen ist? Heißt es, dass der Mensch so funktioniert, wie Gott funktioniert, oder dass Gott ein Mensch ist? Ich will heute einen anderen Antwortversuch starten. Und ich glaube, es ist ein Teil davon. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen, heißt, wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Zunächst natürlich für Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn wir dann auch in 1. Mose reinschauen, dann stellen wir fest, genauso auch für Gemeinschaft untereinander. So ein Christ, der sich selbst genug ist, ist wie ein Auto mit einem Rad. Lustig, aber nicht straßenverkehrtauglich. So, mit der Frage, wie diese Gemeinschaft jetzt konkret aussieht, da kommen wir dann immer wieder an unsere Grenzen, glaube ich. Auch an die Grenzen, an denen wir dann wieder verzweifeln. Keine Sorge, auch damit sind wir nicht allein. Da sind auch schon ein paar tausend Jahre Irrungen, Wirrungen des Volkes Gottes die eine deutliche Sprache sprechen. Jesus ruft. Jesus ruft. Es fängt immer damit an, es fängt nicht damit an, dass Menschen beschließen, dass Gemeinschaft eine gute Sache wäre. Auch nicht bei Gemeinde. Es fängt auch nicht damit an, dass Menschen sagen, komm, lass uns mal eine Gemeinde gründen. Es fängt immer damit an, dass Jesus ruft. Jesus hätte ja auch beschließen können, dass er, der Heilige Geist und der Vater eigentlich eine ganz gute Gemeinschaft sind. So, die macht auch echt weniger Probleme. Ja, und wenn wir schon beim Thema heilige Gemeinschaft sind, die gibt's ja. Dass Gott über diese Grenzen rausgeht, ist vielleicht das größte Wunder. Jesus kommt auf die Welt und er beruft Jünger. Schon das nächste Mal. Er hätte sich's doch auch sparen können. Er hätte doch auch einfach als weiser Prediger auftreten können. Allein durch die Lande ziehen. Hätte manches wahrscheinlich einfacher gemacht. Ehrlich, da hätte es auch keinen Judas gegeben. Klammer auf, jemand anderes hätte diesen Platz einnehmen müssen, das wissen wir. Aber so rein aus menschlich-organisatorischer Sicht ist das doch unklug, sich so einen ins Team zu holen, oder? Aber er macht es und begründet damit Jüngerschaft. Und er ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie erleben gemeinsam herausfordernde Zeiten. Und sie sehen, wie er Ausgestoßene wertschätzt, wie er Stolze mit auf den Boden der Tatsachen zurückholt, Überzeugte ins Schleudern bringt. Und wie er liebevoll an Menschen handelt mit dem Ziel, sie zurück in ein Leben mit Gott und in die Gemeinschaft zu führen. Das sind Heilungen, wo Menschen am Rand standen. Da sind Aussätzige, Blinde, Taube, Besessene vom Rand der Gesellschaft ins Leben zurückgeholt. Da sind Zöllner, die durch hohe Steuern und Selbstbereicherung zerstören, was sie eigentlich haben könnten, weil sie lieben, was sie eigentlich nicht lieben sollten. Und die Jünger sind dabei, als sie umkehren. Sie sind dabei, als Jesus sagt, wer unter euch der Wichtigste sein will, der soll sein wie der Geringste. Und Menschen in Gemeinschaft mit Gott sind veränderte Menschen. Gemeinschaft mit Gott verändert Menschen. Davon bin ich tief überzeugt. Und Menschen in Gottes Reich zu leiten, heißt deshalb auch immer, Menschen zu dienen. Menschen freizusetzen, ihnen zu helfen, zu sehen, was Gott in sie hineingelegt haben kann. Damit sie wiederum leuchten und anderen Menschen zeigen können, was Gott in sie hineingelegt hat. Du sollst das bekommen, was du brauchst, um leuchten und lieben zu können. Nicht du sollst das bekommen, was du gerne haben möchtest. Da sind wir wieder beim Anfang. Gemeinschaft mit Gott heißt, Gott bleibt Gott. Das ist auch in der Gemeinde so. Gemeinschaft in der Gemeinde Gottes heißt, Gott bleibt Gott. Heißt, es ist nicht eine Gemeinschaft meiner Wünsche, sondern es ist eine Gemeinschaft, in der er oben steht. Du sollst bekommen, was du brauchst, um leuchten zu können, damit du für andere wiederum zum Licht werden kannst. So, jetzt noch ein kleiner Sprung in die Briefe, damit wir diesen Galopp einmal durch die Bibel für uns schaffen. Gemeinschaft, die Grenzen überwindet. Die junge Gemeinde oder die jungen Gemeinden, die entstehen ja in so einer Art Globalisierungszeit. Kennt ihr, oder? Globalisierungszeit? Ja, haben wir gerade wieder so ein bisschen. Oder vielleicht haben wir gerade auch das Gegenteil, ich weiß es nicht so genau. Aber mal zumindest fühlen wir uns, glaube ich, in einer Zeit der Globalisierung. Und ich glaube, das war damals nicht anders. Also unterschiedliche Menschengruppen treffen plötzlich im Mittelmeerraum aufeinander. So einfache Leute und Händler. Plötzlich gibt es sowas wie Welthandel. Und dann gibt es die Leute, die irgendwie mit den Römern kollabieren wollen, die sich gewaltsam auflehnen wollen. Dann gibt es die, die gesetzestreu sein wollen und die nicht so gesetzestreu sein wollen. Eine ziemlich explosive Mischung. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir in den Briefen von Paulus so viele Hinweise bekommen, wie Gemeinschaft gelingen kann. So, die haben nämlich ein ganz großes Problem. Aus einer homogeneren Runde, hauptsächlich Juden, die Juden sind, wird plötzlich eine sehr inhomogene Runde. Da dürfen auch Heidenchristen dazukommen. Ja, was heißt denn das, wenn da plötzlich aus anderen Völkern und Nationen Leute dazukommen? Das heißt ja nicht bloß, ist ja alles voll nett. Das heißt ja auch, ist ja alles voll nett, aber. Dann ist uns aufgefallen, die sind anders. Ja, so ein Mist. Sondern Paulus schreibt im Galaterbrief, und so seid ihr alle Kinder Gottes. Durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. So einfach die Bestandsaufnahme. Die Frage ist nicht, wo du herkommst. Die Frage ist auch nicht, wie du geprägt bist. Wenn du auf Jesus Christus getauft worden bist, gehörst du zu ihm. Und dann wird die Familie bunt. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Aber Gott hinkt den Geschehnissen nicht hinterher. Er kommt nicht auf die Idee, dass es doch eine gute Sache wäre, wenn Mann und Frau auch mal rechtlich gleichgestellt wären. Aber Gott ist den Dingen voraus. Die junge Gemeinde ist hier herausgefordert, mit unterschiedlichen Mehrheiten und Minderheiten umzugehen. Und am besten, so ein bisschen spüren wir das auf diesen Diskussionen, zum Beispiel beim Apostelkonzil, da wo sie so ringen. Beschneidung, ja oder nein? Brauchen wir das jetzt? Brauchen wir das jetzt oder brauchen wir das nicht? Für uns heute ganz einfach, natürlich brauchen wir es nicht. Wie kommt man auf die Idee? Ja, das ist im Vorwärtsgang nicht so einfach. Da müssen wir uns fragen, was braucht es wirklich? Was macht unsere Identität aus? Und was ist einfach nur liebgewonnen oder noch nicht mal liebgewonnen, aber das haben wir schon immer so gemacht? Ich finde hier Paulus unglaublich radikal. Wenn er sagt, guck doch mal, die Mitte ist Jesus Christus. Die Mitte ist Jesus. Alles andere ist Rand. Gott erteilt allen Bestrebungen, die Gemeinde zu einer Exklusivgemeinschaft oder einer Interessengemeinschaft umzubauen. So, wir sind alle die, die es gut finden, dass, ich weiß nicht, die Wand grün ist. Eine Abfuhr. Ist okay, könnt ihr machen, solange ihr das alle gut findet. Aber wenn andere dazukommen, die sagen, die Wand muss rot sein, spätestens dann müsst ihr gucken, ob ihr euch darauf einigt, dass die Wand in Zukunft grau ist oder ob ihr irgendwas anderes macht. Aber einigt euch darauf, dass die Wand nicht so wichtig ist. Ansonsten habt ihr echt ein Problem. Nicht ein Eck, nicht eine Strömung, sondern ein Weg. Ein Herr, ein Leib, eine Familie. Eine wirklich manchmal schräge Familie. Manchmal eine peinliche Familie. Manchmal eine Familie, in der man auch einfach mal Fehler machen darf. Gemeinden dürfen Dinge gut machen, aber sie müssen auch mal peinlich sein dürfen, finde ich. Müssen auch mal Familie sein dürfen. Müssen auch mal spontan sein dürfen. Müssen sich auch zoffen und vergeben können. So, das kann nur dann gelingen, wenn die Mitte unserer Gemeinschaft eben nicht irgendeine Diskussion ist, egal welche eigentlich, sondern er selbst. Da, wo Jesus in den Mittelpunkt rückt, da, wo wir auf ihn ausgerichtet sind. Da, wo wir fragen, was ist dein Weg? Ich glaube, nur da können wir auch unsere Bedürfnisse hinten anstellen. Das spüren wir ganz prima an unserer Ausrichtung. Da, wo es um mich geht, da zerfällt Gemeinschaft. Da, wo es um ihn geht, kann ich meine Grenzen überwinden. Das heißt übrigens nicht, dass Gott dich nicht sieht. Ja? Da sind wir wieder bei Markus' Predigt. Da, wo ich weiß, dass ich gesehen werde, kann ich auch von mir wegschauen. Das brauche ich. Und wir, 21. Jahrhundert, wir betonen ganz stark, du, Gott sieht dich. Das ist genau richtig. Lange Zeit wurde auch dieses Gemeinschaft, also im jüdischen insgesamt Denken ist Gemeinschaftsdenken stärker verankert. Das ist auch großartig. Ich weiß, da gab es einen Lauf der Geschichte, wo es hieß, ja, du bist nichts, dein Volk ist alles und so. Deshalb weiß ich auch, warum wir da vorsichtig sind mit solchen Formulierungen. Wir schreiben immer Geschichte auch in Abgrenzung. Sondern wir sagen heute, du musst aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Das ist auch dein Auftrag. Das ist auch richtig. Du bist verantwortlich vor Gott. Das heißt aber nicht, dass du das höchste Prinzip bist. Du bist verantwortlich vor Gott heißt vor Gott. Das heißt auch Gemeinschaft von Gott gestiftet. Ist auch wieder ein Prinzip vor Gott. Wo es nur um mich geht, zerfällt Gemeinschaft. Wo es um ihn geht, kann ich meine Grenzen überwinden. Gemeinschaft, die sich ergänzt, ist immer gut. Kennt ihr die ganzen Werbefilme und so? Diese vielen kleinen Fischchen, die rumschwimmen, werden von einem großen Hai bedroht, tun sich zu einem großen Fisch zusammen, verjagen den Hai. So. Das ist eine Binsenweisheit, ist aber natürlich richtig. Schon am einfachen Beispiel eines Gottesdienstes spüren wir, wie stark wir einander brauchen. Und wie stark alles aufeinander aufbaut. Kein Licht, kein Ton, dann könnte ich mir wahrscheinlich den Gang auf die Bühne auch sparen. Gestern Abend habe ich es versucht und habe gesagt, ich rede laut. Dann kam von hinten prompt, bitte geh ans Mikrofon. Es funktioniert eben nicht. So, und unser Alltag funktioniert genauso. Wer von euch hat schon mal aus einem Klumpen Blech sein eigenes Auto gedengelt? Ja, ist ein bisschen komplex. Beim Auto kriege ich es vielleicht nicht hin, aber bei meinem Glauben, da kriege ich es doch hin. Ist uns bewusst, dass vielleicht das Komplexeste und Schönste, was Gott geschaffen hat, Gemeinschaft sein kann? Dass Gemeinde kein einfaches Ding ist. Frei nach dem Motto, es gibt halt Hightech und es gibt Lowtech. Nein. Glauben ist extrem komplex. Das heißt aber nicht, dass dein Glaube extrem komplex sein muss, damit es funktioniert. Das ist beim Auto ja auch nicht so. Nicht jeder Kfzler muss 40 Jahre Ausbildung hinter sich haben, um eine Maschine bedienen zu können. Es ist lustig, dass wir dieses Prinzip kennen, aber es auf Gemeinde so selten anwenden. Wir sind genauso abhängig in einer geistlichen Gemeinschaft voneinander. Wir müssen nicht geistliche Universalgenies sein, keine Rambos, die alles können. Aber wir müssen Vertrauen zusammenbringen können, was Gott in uns als Gemeinschaft hineingelegt hat. Sondern das dritte, Gemeinschaft, die uns Sicherheit gibt. Vielleicht habt ihr gar nicht so ein hohes Sicherheitsbedürfnis, ich habe ein recht hohes. Weil man exponiert sich als Prediger immer ein bisschen, hält sein Herz hin. Und dann habe ich das Bedürfnis, dass niemand drauf rumtrampelt. Das ist einfach so. Und ich fürchte, es geht ganz, ganz vielen von euch genauso. Und Gemeinde ist auch immer gut darin, mal versehentlich irgendwo draufzutreten. Das passiert. Ist auch okay, ist nicht schlimm. Ja? Solange wir grundsätzlich wissen, wir meinen es gut miteinander. Mancher versteht sich vielleicht auch gerne so als einsamer Rufer in der Wüste. Und da kommt für mich immer ein schwieriges Moment rein, weil Gegenwind ist dann nämlich gewollt. Der kann zur notwendigen Anfechtung werden, um zu wissen, dass du wirklich auf dem richtigen Weg bist. Jetzt will ich auch nicht sagen, die Gemeinschaft hat immer recht. Ja, das ist auch völliger Unsinn. Die Gemeinschaft hat dann recht, wenn sie gemeinsam nach Gott fragt. Und Gott antwortet. So, das heißt, nur auch der einsame Rufer in der Wüste hat auch nicht immer recht. Nur weil er der einsame Rufer in der Wüste ist und von allen Gegenwind bekommt. So, was auf den ersten Blick sehr geistig daherkommt, kann auch ziemlich gefährlich werden. Da, wo unsere Gemeinschaft ein sicherer Raum ist, da können wir auch einander die Sicherheit geben, im Reden und Handeln zu wachsen. Ein Mensch, der schon gewachsen und gereift ist, der kann an manchen Stellen auch auf Gemeinschaft verzichten, keine Frage. Und Gott spricht nicht nur zum Kollektiv, auch keine Frage. Aber Gemeinde kann und soll ein sicherer Raum sein, in dem wir uns entwickeln dürfen. So, vierter Punkt, damit ich mal die drei Punkte verlasse. Vierter Punkt und letzter Punkt. Gemeinschaft, die Hingabe erfordert. Jesus hat es uns vorgelebt, ein bisschen arg radikal. Ja, Gemeinschaft, die Hingabe erfordert bis zum Tod. Und in seiner Hingabe zu uns liegt ja auch das Potenzial unserer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft mit dem Vater, weil uns vergeben ist. Durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt so ein paar Bibelverse, an denen kommst du nicht vorbei. Gemeinschaft ist nicht die Summe von Interessen, sondern die Summe von Hingabe. Gemeinschaft ist nicht die Summe von Interessen, sondern die Summe von Hingabe. So, das Zitat könnte aus einem Eheberater stammen, finde ich. Eheratgeber, nicht von einem Eheberater, egal, ja. Oder es könnte aus einer Gemeindeberatung stammen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, es kommt nicht aus der Bibel, ja. Es stammt aber auch nicht von mir, auch wenn ich das gerne behaupten würde. Es ist von Antoine de Saint, wie heißt der, Exupéry? Ja, Exupéry, mein Französisch ist nicht so gut. Das mir begegnet ist. Ich weiß, es ist immer gefährlich, ihn in einer Predigt zu zitieren, aber ich finde, das Zitat bringt es gut auf den Punkt. Hingabe an Gott bedeutet Hingabe an Gemeinschaft. Muss ich einordnen, glaube ich. Im Sinne von, wir sind zusammen unterwegs, damit Gott mit uns zu seinem Ziel kommt. So, da wird der Weg zum Ziel. Wir sind gemeinsam unterwegs, damit Gott mit uns zu seinem Ziel kommt. Und Gemeinde und Gemeinschaft wird da nicht gelingen, wo wir Gemeinde als Club der Gleichinteressierten verstehen. Wir treffen uns alle, weil wir ein gemeinsames Interesse haben. Gottesdienst sonntags morgens finden wir super. Das ist okay, kann man machen. Dann wird Gemeinde zu einem reinen Dienstleister. Nämlich zu dem Ort, wo sonntags morgens ein Gottesdienst stattfindet. Gemeinschaft wird nicht da gelingen, wo wir als Gemeinde, als Club der Gleichinteressierten unterwegs sind. Aber da, wo hingegebene Christen zusammenkommen, bereit sind, sich seinem Geist unterzuordnen, nach seinem Willen zu fragen, Gott, wo willst du eigentlich mit uns hin? Und wo die Gemeinschaft auch etwas Heiliges sein darf. Nicht deshalb, weil sie Gemeinschaft der, also schon perfekt heilige Gemeinschaft ist, sondern weil sie Gemeinschaft der Heiligen ist. Gemeinschaft derer, die Gott berufen hat und aus irgendeinem Grund zusammengestellt hat. Da möchte ich sein. Und nach gestern Abend wünsche ich mir, dass wir da wieder hinwachsen dürfen. Gemeinschaft ist nicht die Summe von Interessen, sondern die Summe von Hingabe. Am Ende die Summe von Hingabe an ihn und seinen Weg mit uns. Jesus, über 2000 Seiten Hingabe, deiner Hingabe an uns Menschen, kann ich in der Bibel finden. 4 Evangelien, die davon berichten, wie du dir das vorstellst, wenn du Menschen suchst, findest, freisetzt, aufbaust, begleitest, formst, ihnen vergibst, sie freisprichst und mit ihnen weitergehst. So viele Geschichten, die davon erzählen, wie du Menschen findest, segnest und sie zum Segen setzt. So viele Fehler, die wir Menschen dabei machen können. So viele Ungereimtheiten. So viel Egoismus. So viele Interessen, die quer dazu stehen. So viel Ellenbogenmentalität. So viel Sündenfall und so viel mein Kopf. Jesus, ich wünsche mir, dass du an uns als Gemeinschaft baust. Dass du an jedem Einzelnen baust und die Perspektive auf dich als meinen Herrn öffnest zur Perspektive als unserem Herrn. Jesus, es ist ein Wunder, dass du uns zusammengestellt hast. Ich weiß nicht, warum so. Ich weiß nicht, warum du Menschen weiterführst oder warum du Menschen dazuführst. Aber ich möchte es als das begreifen, was es ist. Geistlicher Bau an deinem Leib. Und so danke ich dir für jeden, der heute Morgen da ist und ein Teil davon ist. Danke dir, wo du uns unterstützt mit deinem Heiligen Geist. Wo du uns auf dich einnordest. Nicht auf uns, nicht auf das, was wir gut finden. Nicht auf unsere persönlichen Bedürfnisse. Wo wir es hinkriegen, auf dich zu blicken. Wo du sprechen darfst und wir hören. Wo du Meister sein darfst und wir Schüler. Wo wir uns von dir geliebt wissen und deshalb vergeben können. Wo wir von dir lernen dürfen und andere freisetzen dürfen. Wo wir nicht mit dem Kopf durch die Wand müssen, weil wir wissen, dass du uns gesehen hast. Amen.